Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wenn Sie einen neuen Job suchen, worauf achten Sie dann? Klar, die Aufgabe muss zu Ihnen passen, Ihrem Können und Ihren Interessen auch. Und die Bezahlung muss stimmen. Vielleicht gucken Sie auch, wie familienfreundlich das Unternehmen ist. Aber achten Sie auch darauf, wie gehirnfreundlich der neue Arbeitsplatz wäre? Besser wäre das, sagt die Neurowissenschaftlerin Friederike Fabricius. Sie hat mit Flow at Work gerade ein Buch veröffentlicht, in dem es genau darum geht. Was aber gehirngerechtes Arbeiten heißt, was es bewirken kann und ob den Leuten dafür in den Kopf geguckt werden muss, das bespreche ich jetzt mit ihr. Hallo, Frau Fabricius.
Ja. Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Fangen wir mal ganz grundlegend an. Also wie genau muss ich mir das vorstellen, gehirngerechtes Arbeiten?
Im Grunde genommen geht es darum, dass wir nicht unser Gehirn dem Arbeitsplatz anpassen, sondern dass der Arbeitsplatz sich unserem Gehirn anpasst. Und wenn man einen gehirngerechten Arbeitsplatz hat, dann kann man zum Beispiel 5-mal produktiver sein als andere. Also Sie könnten jetzt zum Beispiel nur montags arbeiten und trotzdem mehr schaffen als andere Leute.
Okay, und wie schaffe ich das? Also woher weiß ich, dass mein Arbeitsplatz gehirngerecht ist?
Also es sind so ein paar Stellschrauben, an denen man drehen kann. Einer ist zum Beispiel der sogenannte Flow-Zustand. Also wenn wir es schaffen, in diesen Flow-Zustand zu kommen, dann schaffen wir eben diese Erhöhung der Produktivität. Vielleicht kennen Sie das, wenn Sie mal beim Sport so dieses Gefühl erlebt haben, wo Sie ganz im Hier und Jetzt sind und wo Sie Raum und Zeit vergessen und wo Sie so richtig in Schwung sind. Ja, und das erleben nicht alle bei der Arbeit. Und im Grunde genommen ist es so, dass die Leute oft glauben, das wäre so ein Zufallstreffer, wenn das passiert. Aber man kann das strategisch herbeiführen. Und ich glaube, wenn Arbeitsplätze darauf achten würden und Arbeitgeber darauf achten würden, dass Arbeitsplätze gehirngerecht sind, dann könnten wir alle jeden Tag in den Flow kommen. Und wenn man im Flow-Zustand ist, ist man eben deutlich produktiver, denn dann schüttet das Gehirn Dopamin aus. Und das ist wie so ein Brain-Booster, das macht uns wirklich schneller im Denken, schneller im Lernen, motivierter, zufriedener, glücklicher. Dann haben wir das Noradrenalin, das ist so ein bisschen wie, wenn Sie unter die kalte Dusche springen oder ein Eisbad nehmen, das gibt uns so ein bisschen diesen Energy-Kick. Und dann haben wir noch das Acetylcholin. Das wird ausgeschüttet, wenn wir uns richtig fokussieren, wenn wir so richtig uns auf eine Sache fokussieren, statt immer abgelenkt zu sein. Und wenn alle drei zusammenkommen, dann haben wir den Flow. Ich nenne das auch Freude, Furcht und Fokus.
Okay, jetzt sind hier schon sehr viele wissenschaftliche Fachausdrücke gefallen. Ich glaube, so ganz genau müssen wir wahrscheinlich gar nicht wissen, was genau die bewirken. Ich frage mich eher, was muss denn passieren am Arbeitsplatz, damit diese Botenstoffe ausgeschüttet werden?
Also ich muss erstmal darauf achten, dass ich Freude am Arbeiten habe. Die meisten Leute denken, ja, Arbeiten muss irgendwie wehtun. Irgendwie, man wird ja bezahlt, es muss irgendwie unangenehm sein. Aber umso mehr Freude Sie bei der Arbeit haben, desto mehr Dopamin wird ausgeschüttet. Insofern sollte man sich einen Arbeitsplatz suchen, wo man auch mal mit den Kollegen lachen kann, wo ein bisschen Humor ist, wo man stärkengerecht eingesetzt wird. So, das ist der Freudefaktor für das Dopamin. Bei der Furcht ist es ganz spannend, wenn wir zu viel Furcht haben, also wenn wir wirklich im Stress sind, dann schrumpft unser Gehirn und wir können nicht mehr klar denken. Also es ist wirklich wichtig, dass wir nicht in diesen Zustand der dauerhaften Überforderung kommen, wo wir chronisch gestresst sind. Und auch nicht in diesen Zustand, wo wir gelangweilt sind, wo wir einfach nur so routinemäßig unsere To-Dos abarbeiten und eigentlich uns alles egal ist. Sondern der richtige Zustand ist der der leichten Überforderung. Also wenn die Aufgabe ein bisschen zu schwierig ist, wenn man sich fragt, schaffe ich das? Ich würde gerne, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Das ist der Zustand, in dem dann das Gehirn Noradrenalin ausschüttet. Das ist ein positives Stresshormon und ein bisschen Stress brauchen wir eben beim Arbeiten doch. Und dann Fokus. Also wir wissen ja, dass die Menschen heutzutage ständig auf ihr Handy schauen, super abgelenkt sind. Das schrumpft das Gehirn und insofern ist meine Aufforderung, Zeiträume schaffen, wo man sich wirklich fokussieren kann, wo einen niemand stört. Vielleicht auch mal sich vom Open Space Office verabschieden, im Großraumbüro, wo immer alle aufeinander hocken.
Das klingt ein bisschen so, als ob die Verantwortlichkeit dafür, diese Zustände zu erreichen, bei mir als arbeitnehmende Person liegen. Muss der Arbeitgebende nicht auch irgendwas dafür tun, um quasi die Möglichkeit dafür zu schaffen?
Ich würde mal sagen, es liegt bei beiden. Also ich könnte als Arbeitgeber absolut einen Zustand herbeiführen, sodass meine Mitarbeiter in den Flow kommen. Ich kann ja dafür sorgen, dass die Menschen mehr Spaß haben bei der Arbeit. Ich kann ja dafür sorgen, dass die ein angemessenes Stresslevel erleben und nicht zu gestresst sind oder gelangweilt sind.
Aber dafür muss ich ja wissen, wann jemand einen bestimmten Stresslevel erreicht als Arbeitgeber, oder?
Ja, aber das kann ich ja beobachten. Ich könnte ja zum Beispiel mit einem Tool arbeiten, wo ich die Mitarbeiter jeden Tag eine Umfrage rausschicke, wo sie ganz kurz antworten, wie gestresst sie am Tag davor sind. Dann habe ich ja gleich im Blick, ob der Stresslevel zu hoch oder zu niedrig ist. Und natürlich gibt es auch ein bisschen Eigenverantwortung. Also ich möchte ja niemand so gemicromanaged werden. Das heißt, man hat ja meistens den direkten Vorgesetzten, mit dem man sprechen kann. Und mit dem sollte man darüber eine Diskussion führen, weil jeder Mensch hat seinen eigenen optimalen Stresspunkt.
Und das kann ich alles durch Beobachtungen der Menschen herausfinden? Also ich muss jetzt nicht die ins MRT erstmal schicken, um bei denen in den Kopf zu gucken, um herauszufinden, was ist das für ein Typ?
Meiner Meinung nach geht es komplett ohne. Also man könnte die Mitarbeiter ins MRT schicken, dann würde man das auch sehen. Es gibt Studien, die das untersucht haben. Ich bin aber eher der Meinung, dass eine Führungskraft und ein Arbeitgeber sich in Beobachtungsgabe trainieren muss, dass die Führungskräfte empathiefähig sein müssen. Und wenn man einmal ein Grundverständnis für die verschiedenen Neurosignaturen hat, im Grunde genommen für die vier Gehirnsysteme, um die es geht, das Dopaminsystem, das Serotoninsystem, Testosteron und Östrogen, dann kann man problemlos gehirngerechte Umstände für jeden Mitarbeiter kreieren, ohne dass man sie in den Gehirnscanner stecken muss oder ihnen irgendeinen Test vorlegen muss.
Wenn jetzt Unternehmen tatsächlich sagen, wir versuchen eine gehirngerechte Arbeitsumgebung zu schaffen, was sind dann die Vorteile, die diese Unternehmen erwarten können? Was sind die Vorteile, die die Arbeitnehmenden erwarten können?
Also die Vorteile für die Arbeitnehmer sind auf jeden Fall mehr Freude an der Arbeit, weniger Stress, weniger Burnout, weniger Depression, weniger Bore-out. Es gibt auch viel bessere Möglichkeiten, Karriere und Kinder zu kombinieren, sowohl für Männer als auch Frauen. Das war mir in meinem Buch sehr wichtig. Es geht nicht nur darum, es für die Frauen zu optimieren, sondern wir müssen es im Grunde für alle optimieren, damit es funktioniert. Und für Arbeitgeber ist es ganz klar, höhere Produktivität, weniger Krankheitstage, mehr Innovation, mehr Kreativität. Und insgesamt würde man auch besser abschneiden bei diesen ganzen Diversity-Initiativen.
Also im Sinne von mehr Geschlechtergerechtigkeit, mehr ethnische Gerechtigkeit.
Das kommt dann nämlich eigentlich fast automatisch.
Unternehmen, die gehirngerechte Arbeitsumgebung schaffen, binden die Mitarbeitenden an sich, sagt die Neurowissenschaftlerin und Autorin Friederike Fabricius. Danke für das Gespräch.
Ich danke.